Für Theorie gibt es Bücher. In Zeitschriften finden Sie Trends und Werbung. Der TGA Praxis Podcast vermittelt Ihnen Meinungen und Sichtweisen von Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Hören Sie, was Fachleute zu sagen haben, die täglich Gebäudetechnik planen, realisieren und betreiben. Profitieren Sie vom TGA Praxis Podcast. Für Theorie gibt es Bücher. In Zeitschriften finden Sie Trends und Werbung. Der TGA Praxis Podcast vermittelt Ihnen Meinungen und Sichtweisen von Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Hören Sie, was Fachleute zu sagen haben, die täglich Gebäudetechnik planen, realisieren und betreiben. Profitieren Sie vom TGA Praxis Podcast. Für Theorie gibt es Bücher. In Zeitschriften finden Sie Trends und Werbung. Der TGA Praxis Podcast vermittelt Ihnen Meinungen und Sichtweisen von Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung. Hören Sie, was Fachleute zu sagen haben, die täglich Gebäudetechnik planen, realisieren und betreiben. Profitieren Sie vom TGA Praxis Podcast.
So, einen schönen guten Tag. Wir sind heute zu Gast bei der Firma Topol Controls in Eichelde. Und die Firma Topol Controls ist eine MSR-Firma in der Versorgungstechnik und in der Gebäudeautomatisierung zu Hause. Und mir gegenüber sitzt der Herr Tobias Funke. Tobias Funke ist der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens und hat das Firma selbst gegründet. Ich würde mal sagen, stellen Sie sich mal kurz vor zur Person, das Mensch sitzt mir gegenüber, Herr Funke.
Ja, mein Name ist Tobias Funke, wie bereits erwähnt. Ich bin 39 Jahre alt, mein zweites Kind ist gerade unterwegs. Ich wohne hier in der Nähe, bin auch aufgewachsen in der Region, von daher auch privat stark verankert. Beruflich sind wir relativ weit unterwegs auch.
Gut, erzählen Sie mal, wie Ihre Ausbildung, Ihren beruflicher Weg ausgesehen hat bis heute oder bis Sie Ihre Firma gegründet haben. Was haben Sie erlebt?
Nach meiner Schulausbildung, DDR, POS, Schulausbildung, habe ich die klassische Berufsausbildung angefangen, Energieelektroniker gelernt, also wirklich von der Pike auf, auch Löten und Schrauben, wie sich das gehört. Anschließend weiterqualifiziert, so dass ich Programmieren erlernt habe, Projekte zu leiten und auch irgendwann mit meinem jetzigen Geschäftspartner 1997 gemeinsam mit null Liquidität, dafür grenzenlosen Optimismus unsere Firma gegründet haben.
Das hört sich gut an. Ja, gut entwickelt seither. Und Sie haben das im Bereich technische Gebäudeausrüstung gemacht. Und das bringt mich zu dem Thema, was für Funktionen haben Sie denn gemacht? Schon welche Rollen haben Sie eingenommen bei TGA-Projekten?
Im Projekt selbst? Ja. Also ich sag mal, von demjenigen, der ein Kabel zieht und ein Sensor an die Wand schraubt bis zur Inbetriebnahme, Projektierung, Programmierung. Also ich habe die komplette Leistungskette durchgehangelt, kenne also auch jeden Schmerz, der da irgendwo mal auftritt, bis hin zur Geschäftsführung.
Okay. Und das heißt, Sie haben angefangen mit TGA-Projekten mit der Gründung der Firma oder waren Sie vorher schon tätig bei TGA?
Ich war vorher schon tätig. Aha. Dort aber bin ich bis zur Projektleitung gekommen, aber von kleineren Projekten, hat nichts mit dem.
Und wie viele Jahre Projektleitung sitzen mir jetzt gegenüber?
Stand jetzt 20 Jahre.
20 Jahre Projekterfahrung aus der TGA. Gut. Also, dann kann ich Sie also immer fragen zur Erfahrung mit Bauprojekten, ja, in diesen 20 Jahren. Also nicht nur Topol, sondern gedacht, einfach mal Bauprojekte im Allgemeinen. Wie viel Prozent der Bauprojekte laufen denn eigentlich im Sinne vom Ergebnis bezüglich Kosten und Funktionen gut? Und sagen kann, das läuft wirklich gut.
Ich denke mal schon, der überwiegende Teil, bei zwei Drittel läuft es gut. Natürlich bleiben die Negativen viel stärker im Gedächtnis.
Und das heißt, läuft dann ein Drittel schlecht?
Oder? Ja, also ja. Ein Drittel ist wirklich.
Ein Drittel läuft schlecht. Und warum laufen die so schlecht?
Meistens, also aus meiner Sicht zumindest, fehlt es an Erfahrung, Kompetenz oder auch zu sportliche Terminpläne, die dort aufgelegt werden. Oder im Vorfeld wird einfach zu viel zusammengestrichen und dann zum Schluss wundert man sich, warum es denn doch nicht geht.
Zum Zusammenstreichen und dann anschließend kommt es an, das ist die nächste Frage. Wie hoch ist denn Ihre Erfahrung nach im Mittel bei TTA, die Höhe der Nachträge? Ja, so ein heißes Thema im Vergleich zur Vergabesumme.
Ja. Also kennen tue ich alles von 0 bis 100 Prozent.
Von 0 bis 100 Prozent?
Ja.
Wertzwischen Streubrei.
Ja, also und...
was ist so normal, wahrscheinlich das, was man rechnen muss, was ich noch im Normalverteilung.
Ja. Also was ich als normal und gut einschätze auch, liegt irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent.
10 und 20 Prozent. Ja.
Also wenn ich auf 0 runterkommen will, muss ich im Vorfeld so detailliert jede letzte Schraube planen, dass die Kosten dafür eigentlich zu hoch werden. Mhm. Und wenn ich gar nichts plane oder wenig, komme ich eben bei den 100% raus. Ne?
Entschuldigung, das heißt, damit liegt man schon beim Ergebnis, warum die Abweichung so groß ist. Liegt das in der Planung nur? Oder?
Planung ist ein großer Faktor, Planung und Erfahrung von den Menschen und auch, ich sag mal, kaputt sparen. Das ist so das Problem. Am Anfang, ich will alles ganz, ganz billig, billig, billig. Und zum Schluss, oh, geht ja doch nicht, wir brauchen da hier noch und da noch. Und dann explodieren die Kosten und sind alle unglücklich.
Es liegt also nicht am Bauausführenden, sondern eigentlich an den Leuten außenrum, die maßgeblich die Höhe der Nachträge bestimmen.
Ja, ich sehe auch wieder so.
Gut, gehen wir mal zu dem Thema Produkte und Konzepte, die da zum Einsatz kommen. Gibt es denn bei den Produkten und den Konzepten bei TGA, gibt es irgendwo welche, die für Sie und den Erfolg Ihrer Unternehmung sehr, sehr zuträglich waren, wo Sie anderen empfehlen könnten? Da fällt Ihnen da was ein, was sehr gut ist einsetzen, was empfehlenswert ist als Konzept.
Ich sag mal, Produkte, wenn wir das mal darauf zuerst visieren, arbeiten wir überwiegend mit dem Produkt Saya zusammen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist auch, dass wenn denn mal ein Problem auftaucht, und das kann keiner erzählen, dass es das nicht gibt, dass wir es dann gelöst kriegen. Und zwar zeitnah und nicht ewig vor uns herschieben. Das kriegen wir durch einen sehr guten Support. Auch deutschsprachige Mitarbeiter, die in der gleichen Zeitzone leben, sehr gut gelöst.
Und gibt es technische Systeme, Produkte, wo Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, Finger weglassen, auch wo Sie empfehlen würden, Finger wegzulassen, wo Sie schlechte Erfahrungen mitgemacht haben? Also es müssen nicht Produkte, ein Konzept sein, eine Technologie, die...
Also ich will jetzt keins direkt ansprechen, aber gerade geschlossene Systeme, die beschränkt sind auf wenige Menschen oder Strukturen, die dort eingreifen können, bergen für den Endkunden sehr große Risiken. Ja. Und meist sind wir dort die gern gesehensten Systemintegratoren, bei denen genau vorher sowas also eingebaut war.
Geschlossene Proprietärtechnik, ja. Für Sie locker. Gut. Also, dann werde ich mal zum Thema Dienstleister gehen, ja, wenn es nicht so sehr am Produkt oder an den Systemen klemmt. Wie sieht es denn aus bei Dienstleistern? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in der Zusammenarbeit mit Planern, Sie als Realisierer von Automatisierungstechnik?
Muss ich auch wieder weiter ausholen. Also von 0 bis 100 sind wir leider auch unterwegs. Es gibt sehr, sehr gute, erfahrene Dienstleister, ob das jetzt Planer sind oder GUs, die dort ihr Geschäft wirklich verstehen. Die sind sehr gut unterwegs, das macht auch Spaß. Und schwierig wird es immer dann, wenn Unerfahrene am Werk sind oder wenn auch bei denen einfach mal die Säge klemmt, weil das Budget nicht da ist, dass sie ihre Arbeit wirklich machen können. Oder der Zeitdruck so extrem ist, also heutzutage ist es ja nicht unüblich, ich verhandle mal ein halbes Jahr über 2 Millionen Projekt und dann habe ich noch einen Monat Zeit zum Ausführen.
Das heißt, wenn ich das verstehe, Dienstleister, die Qualität der Dienstleistung hängt ab vom nicht nur von der Kompetenz, sondern von der Zeitdruck,
ja,
und vom Budget.
Ja.
Also vom wird es bezahlt, die Leistung oder nicht.
Das ist ein entscheidender Faktor.
Also ist nicht nur abhängig, ist der Mann und die Firma gut, sondern ist der Auftrag gut.
Ja, vielleicht kann er auch gar nicht gut sein. Ne?
Okay, das heißt, dann kommt zu der Frage, was würden Sie denn empfehlen einem Bauherrn in der Zusammenarbeit mit Planern und Generalunternehmern?
Also die wichtigste Empfehlung wäre, glaube ich, ein realistischer Zeitplan. Das halte ich für sehr wichtig. Und dann mit kompetenten und erfahrenen Leuten zusammenarbeiten, das sichert den Projekt.
Wer kennt man die? Haben die einen Hut auf oder...
Referenzen wäre, denke ich mal, ein Riesenthema. und vielleicht nicht nur auf das Internet oder die bunten Bildchen konzentrieren, sondern wirklich mal danach fragen, was da wirklich lief.
Na gut. Also Referenzen direkt vor Ort einholen ist ein gutes. Wenn Sie bei den Projekten mit Bauherren Kontakt haben, was sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie mal direkt mit Bauherren zu tun haben, und nicht über Architekten oder Planer gehen?
Durchgängig gibt es da auch wieder eine Streubreite, sage ich mal. Wichtig ist, dass der Bauherr auch erkennt, wo vielleicht bei ihm nicht das Know-how ist, sich beraten lässt, jetzt nicht ganz stur auf irgendwas, aber dann auch offen ist für Vorschläge und dann findet man gemeinsam auch eine Lösung, die im Budget ist und die ihn glücklich macht.
Mit welcher Art von Bauherren laufen denn Projekte tendenziell gut?
Also am besten aus meiner Sicht läuft es, sage ich mal, mit erfahrenen Bauherren, also GUs, die ihr Projektgeschäft auch wirklich verstehen, mit denen man partnerschaftlich arbeiten kann, wo man nicht nur ausgepresst werden soll, wie eine Zitrone oder sowas, sondern wo man auch jahrelang sehr gute Ergebnisse erzielt, sowohl in der Geschwindigkeit, was ein Riesenthema ist, die Geschwindigkeit am Bau nimmt immer mehr zu, es hat keine Zeit, als auch in der Qualität, die hinten rauskommt.
Also vertrauensvolle Zusammenarbeit als Königsweg.
Ja, partnerschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und da kann man auch Großprojekte sehr gut meistern.
Gut, gehen wir mal zu dem Thema Bauabnahme. Ja, wenn die Umzugswagen vor der Tür stehen, ne, die Frage, wie viel Prozent der Funktion oder das Effizienzpotenzial eines TGA-Systems, was man eigentlich rausholen muss oder kann, ist denn eigentlich bei der Bauübergabe realisiert? Wie viel bleibt dann zum Schluss, also nach der Übergabe noch übrig zu realisieren?
Also ganz schlecht ist, wenn man schon am Ende ist, ne? Dann hat man das falsche Produkt. Weil dann ist die Leistungsfähigkeit schon erschöpft. Man sollte schon noch Optimierungspotenzial haben und da wir alles um die Karte bauen, reine Maßanzüge, gehe ich mal so von 15-25% aus.
Die dann hinten dran eigentlich zu realisieren sind.
Ja, die kann man auch als Optimierungspotenzial noch heben, wo auch wirklich Kosteneinsparung erzielbar ist.
Und wie viel Zeit braucht man, bis man dann diese gehoben hat? Wie viel muss man sinnvollerweise für dieses Einschwingen nach der Bauabnahme rechnen?
Also die ehrliche Antwort ist ein Jahr.
Die ehrliche Antwort?
Ja. Natürlich können wir mit der Einregulierung auch erst beginnen. Dafür habe ich auch die Erfahrung als Programmierer, wenn denn eine Nutzung stattfindet. Alles andere ist, ich sag mal, theoretischer Sex. Das funktioniert nicht.
Gut, gut, gut. Bei Theorie komme ich zum nächsten Thema, Energieeffizienz. Da wird ja auch sehr theoretisch gerechnet. Und die Frage, was ich habe, geht an, was ist denn ein technisch noch mit vertretbarer Aufwand zu realisierende Energieeffizienz? Für ein normales Gebäude, für ein Bürogebäude, wie viel Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr, würde ich sagen, das ist noch gut anzufahren und wann steigt der Aufwand und Risiko exponentiell an? Haben Sie da eine Erfahrung?
Ja, also ich bin ja auch aus Überzeugung Hardliner. Aus meiner Sicht geht das zwischen 10 und 15 Kilowattstunden.
10 und 15 Kilowattstunden ja. Halten Sie für sinnvoll und realistisch?
Da sind wir im Passivhausbereich, das ist machbar. Wir brauchen dafür bei einer guten Planung 10% mehr Baukosten.
TGA?
Übers Gebäude, also Gesamtgebäude.
Übers Gebäude?
Ja, also okay. TGA ist da nur ein Bestandteil. Okay. Gesamtkosten, Gebäude sind nur 10% teurer.
Das sagt jetzt der TGA-Spezialist, das ist technisch sinnvoll. Ja. Wir werden dann später mal noch den Kaufmann fragen, ob das ja auch noch rechnet. Gut, gehen wir mal zu dem Thema Applikation über. Was war denn das Projekt, wo Sie aktuell kürzlich dran gearbeitet haben? Würden Sie mal was zu Projekten sagen?
Gerne, ich darf es nur leider nicht nennen im Rechenzentrumsbereich. Da schreibe ich regelmäßige Geheimhaltungsverpflichtungen, also ich kann es nur umschreiben.
Das ist Ihr Projekt, also ja. Sagen Sie mal Ihr Projekt aktuell.
Mein Projekt ist ein schönes Rechenzentrum der Klasse T4, das ist ein Qualitätsstandard, der dort definiert wird.
Mhm. Und wie lief denn dort die Planung und Vergabe ab? Was ist denn dort? Erzähl mal, ein realistischer Fall, wie läuft denn die Planung und Vergabe ab? Wer hat geplant? Wie wurde vergeben? Wie lange zieht es sich hin?
Ja, also die Planungsphase ist sehr intensiv in diesem Bereich, auch hochprofessionell, muss ich wirklich bestätigen. Wir sind da im Schlaraffenland der Qualität, weil auch jedem eigentlich bewusst ist, auch den Bauherren, dass ein Fehler in der Planung sehr hohe Folgen Folgekosten auch nach sich zieht.
Aha. Und wie läuft das? Wie lange ist so eine Planungsphase?
Also in dem Fall, in dem wir auch im Vorfeld schon beteiligt waren, 2 Jahre im Vorfeld.
2 Jahre?
Von der Idee bis eine fertige Planung auf dem Tisch lag.
Ja. Und wie lange von der Planung, wie lange brauchst du noch bis zur Vergabe, bis dann tatsächlich Aufträge erteilt werden?
Also nach den 2 Jahren kamen die Aufträge. Aber ich muss jetzt dazu sagen, das war nicht die reine Planungsphase, das war dann auch Baugenehmigung und das war so zwischendurch passiert. Okay. Aber und man muss viel früher dort aktiv werden, auch schon, ich sag mal, im Rohbau. In der Rohbauplanung muss doch schon die TGA stehen. Nicht erst hinterher mal gucken, wie es im Gebäude so üblich ist, wo ist noch ein Plätzchen für den Schaltschrank.
Und die Vergabe von Zollprojekten erfolgt dann wie? Billigster Preis oder wer bekommt den Auftrag?
Nein, dort wird wirklich auch geguckt, ist die Qualifikation vorhanden, kann derjenige das erbringen, hat der Erfahrung in diesem Bereich und dann erfolgt natürlich auch nach dem Preis orientiert, aber nicht der billigste, ist es die entsprechende Vergabe. Wir waren nicht der billigste.
Das heißt, Sie waren von Anfang an seit 2 Jahren involviert in dem Projekt persönlich?
Ja.
Okay. Da haben Sie einige Zeit investiert.
Das ist üblich dort, ja.
Okay. Würden Sie mal das Projekt vorstellen, ungefähr vom technischen Rahmen, Kostenrahmen, was man wie viele Datenpunkte, Leistungen, Kilo, Kälte, Leistung, dass man ungefähr eine Idee hat?
Ja, also wie gesagt, es ist ein Tier 4 Rechenzentrum vom Auftragsvolumen ca. 300.000 Euro.
MSR-Technik,
Gesamtkosten kann ich gar nicht beziffern, kenne ich nicht.
Und was kriegt man für das Geld?
Ja, entsprechende TGA.
Wie viele Schaltschränke sind das? Aber waren Datenpunkte?
Ja, Datenpunkte waren es 1.500, 1.600 vielleicht.
Ist da Leittechnik auch mit dabei?
Mit Leittechnik dazu und Überwachung.
Leitsoftware?
Ja,
alles dabei. Tötokompletter?
Okay. Ohne Kabel.
Ohne Kabel, okay. Alles klar. Gab es irgendwelche Besonderheiten in dem Projekt? Irgendwas Hervorragendes?
Ich sag mal, ein Rechenzentrum ist immer eine Besonderheit, weil Sie diesen Single Point of Failure unbedingt ausschließen müssen. Es darf nicht irgendwas vorhanden sein. Ein einziger Fehler darf zu keinem Ausfall führen. Mhm. Das ist das Aufwendige dabei in der Planung und in der Konzeptionierung, dass Sie da aufpassen müssen und das auch prüfen müssen. Also wirklich in der Tiefe prüfen bei der Inbetriebnahme.
So wie es habt Sie schon mehr Erfahrung im Bereich Rechenzentrum? Willst du mal den Zuhörern erklären, was denn da spezifisch ist? Sie haben mir dieses Team erzählt. Was ist spezifisch bei Rechenzentren?
Die Verfügbarkeit ist das größte Problem. Also ich persönlich baue Rechenzentren seit über 10 Jahren. Mhm. Und der größte GAU, der passieren kann, ist einfach ein Ausfall der Versorgung, sodass dort die Rechner runterfahren, die Systeme nicht mehr verfügbar sind.
Und wie viel, was ist denn die Verfügbarkeitsgrößenordnung? Wann misst man das in Kilo, in Pfund?
Prozent. Relativ einfach. Also jeder sagt ja 99% ist toll, aber wenn man sich das übers Jahr ausrechnet, sind das 3,5 Tage.
3,5 Tage im Internet.
Ja, und das
klingt ja nicht mehr so deutsch. Ja.
Und deshalb redet man eigentlich von diesen 5-9, also 3 Stellen nach dem Komma.
3 Stellen nach dem Komma.
99,999. Das ist
bei Tier 4 ist das?
Das ist noch eine Qualitätsstufe höher. Tier 4 wären die 4,9, also 99,99.
99,999. Und solche MS-Anlagen müssen Sie realisieren.
Ja.
Das ist gut. Das ist sicherlich Schlaraffenland der Qualität. Gut. Gibt es bestimmt bei diesen Projekten irgendwelche Killer-Fehler, die man machen kann? Haben Sie schon Leidentech und Pannen erlebt? Vielleicht auch bei der Wettbewerb, das ist ja auch möglich.
Ja, wir haben schon einiges umgebaut.
Ja, aber was war der Fehler?
Genau das ist zum Beispiel in der Planung oder Konzeption so ein kleines Netzteil nicht beachtet wurde. So ein unscheinbares, aber genau das ausfällt, auf die ganze Anlage steht.
Wegen Netzteil?
Wegen so einem 24-Volt-Netzteil oder so. Oder ein Fühler mal, ne? Ein Außenfühler, der dann auf einmal die Freigabe für alles wegnimmt.
Okay, was ist dann, was heißt das, welche Technik und Technologie setzen Sie dann ein, wenn Sie sowas realisieren?
Wir müssen sehr genau überlegen, wo sind Fehlerquellen und die müssen wir einfach redundant ausführen an der Stelle.
Okay.
Und auch testen, nicht einfach nur hinschrauben, sondern auch wirklich testen.
Ja. Okay, sicher interessante Projekte.
Sie hörten die Meinungen und Ansichten eines Praktikers des Baugeschehens. Es ging dabei nicht um ultimative Wahrheiten. Der TGA-Podcast vermittelt persönliche Erfahrungen von Praktikern, damit sie sich ihr eigenes Bild machen können.